Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.
Die Corona-Zeit hat viele Menschen in Nöte gebracht. Hierzulande melden Unternehmen Kurzarbeit an, weil die Umsätze einbrechen. Andere haben gänzlich ihre Jobs verloren. Unser Staat versucht mit Milliarden die Auswirkungen etwas abzufedern. Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Asien, Südamerika oder Afrika, Länder, die ohnehin kein Geld haben. Dort hat die Pandemie noch größere Auswirkungen. Hallo zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute ist Stefanie Wille aus Hamburg. Sie engagiert sich für das Hungerprojekt. Willkommen, Steffi.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein, Steffi.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. 900 Millionen Menschen weltweit leiden derzeit unter Hunger. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat im Oktober eine Studie vorgestellt, wie man das stoppen könnte, wenn der politische Wille da wäre.
Wir sehen die Hungernden ja nicht, die Sterbenden, die Kinder. Ich sehe sie bei meinen Reisen nicht nur in den Flüchtlingscamps, sondern auch in Krisen- und Spannungsregionen. Und ich sage ganz klar, Hunger ist Mord, es ist der größt anzunehmende Skandal, denn wir wissen, wie wir die Menschen satt machen können. Der Planet selber kann 10 Milliarden Menschen ernähren.
Steffi, das Hungerprojekt will genau das erreichen, Menschen ernähren. Erzähl mal, was genau macht das Hungerprojekt im Detail?
Ja, also das Hungerprojekt gibt es im Grunde genommen seit 1982 und hat sich immer als Vision gesetzt, den Hunger bzw. den chronischen Hunger, das muss man ja auch nochmal unterscheiden vom akuten Hunger, bis 2030 zu beenden. Und wir setzen auf drei Schlüsselaspekte, die wir darin erkennen, und das ist, dass wir Gemeinschaften mobilisieren und dabei eben vor allem auch die Frauen stärken als Schlüsselakteure des Wandels, so sehen wir sie. Mhm. Und lokale Regierungen auch ganz stark mit einbinden.
Du hast es schon angesprochen, ihr habt die Frauen im Fokus. Wieso nur in Anführungszeichen die Frauen?
Na, wir schließen Männer nicht aus, das möchte ich jetzt nochmal ganz grundsätzlich sagen. Wieso die Frauen? Weil wir die Frauen als Schlüssel für ganz essentielle Themen betrachten, nämlich für Bildung, für Ernährung, für alles, was mit Hygiene und Sanitär zu tun hat, für Gesundheit. Und das sind, sagen wir mal, die Schlüsselthemen, die letzten Endes auch dazu führen, dass dann die Familie und die ganze Gemeinschaft in einer Kommune entsprechend gesund wächst.
Hast du den Eindruck, dass die Frauen in ihrer Rolle oder in ihren Fähigkeiten an der Stelle noch unterschätzt werden oder nicht genug mit eingebunden werden?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in Indien, das kann man letzten Endes auch auf andere Länder wie Afrika übertragen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich das Beispiel Indien nehme, da gibt es einfach auch viele Frauen, deren Stimme wir in der Politik stärken möchten. Und wo es darum geht, dass die sich in die Kommunalverwaltung wählen lassen und da auch ihren Anspruch klar und deutlich machen, mitsprechen zu wollen. Weil wenn Frauen eine Stimme in der Politik bekommen, auch die Themenfelder, die da bearbeitet werden, ganz andere sind, aus einer ganz anderen Perspektive. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, inwieweit irgendwelche Straßen beleuchtet werden, um Übergriffe zu vermeiden, etc. Also einfach die Bedürfnisse und die Perspektive der Frau als Stimme in Themen, die bearbeitet werden, zu gewährleisten, da ist auf jeden Fall großer Nachholbedarf.
Also du sprichst jetzt gerade den politischen Bereich an. Du hast jetzt ja auch Länder genannt oder Regionen, Afrika als ganzen Kontinent, die natürlich ein anderes Frauenbild haben als wir und Frauen teilweise noch nicht mal Ämter bekleiden dürfen. Das heißt, wo fangt ihr denn da an oder wo setzt ihr da an, überhaupt Frauen zum Beispiel in die Kommunalverwaltung reinzukriegen, wenn es per se nicht vorgesehen ist, dass Frauen in Entscheidungspositionen kommen?
Ja, also unsere Basisstrategie ist es, Gemeinde oder Dörfer zwischen 5.000 und 15.000 Menschen groß in eine Kommune oder eine Gemeinschaft zusammenzuführen und das als Epizentrum sozusagen zu sehen. Und dieses Epizentrum, fängt im Grunde genommen damit an, erstmal überhaupt einen Mindset-Change herzustellen, auch bei den Frauen, ja, aber insgesamt auch bei den Bewohnern. Also, dass sie letzten Endes die Akteure des Wandels sind, dass sie ihren eigenen Wandel und ihre eigenen Entwicklungsprojekte durchführen können und da auch die Kraft zu haben und Visionen für ihre Gemeinde entwickeln können. Und das geht damit los, dass normalerweise die Entscheidungen stark bei den Männern verankert sind, auch in diesen Dörfern, die Dorfsältesten eben männlich sind. Und dass wir, wenn wir, das sind ja nicht wir hier aus Europa, sondern wir arbeiten ja mit Menschen vor Ort zusammen, mit Frauen und Männern, mit Kollegen und Kolleginnen, die entsprechend auch zum Beispiel in Malawi und in anderen Ländern in Afrika aktiv sind, Ghana etc., dass da erstmal ein Bewusstsein dafür stattfindet, dass die Frau für uns auch mit in der ersten Reihe sitzt und genauso Ansprechpartner auf Augenhöhe ist wie die Männer in der Gemeinde und dass sie einen Gemeinderat, so nenne ich das jetzt mal, gründen, der pari-pari ausgerichtet ist. Und damit startet es letzten Endes, da einen Mindset-Change auch herbeizuführen, dass diese Gemeinde pari-pari Entscheidungen trifft und da ein Gemeinderat gewählt wird, der pari-pari aufgestellt ist.
Du sprichst jetzt Dorfälteste an. Die Männer, dass die überzeugt werden müssen, das ist mir klar, weil sie müssen ja eigentlich einen Platz freiräumen, beziehungsweise zumindest zur Hälfte. Das ist euer Ziel. Wie sehen denn die Frauen selbst das? Also sind die überhaupt gewillt und sagen, ja, ich möchte da auch mit rein? Oder müsst ihr auch bei denen erstmal eine neue Haltung, ein neues Bewusstsein für ihr eigenes Selbst und ihre Möglichkeiten schaffen?
Ja, ich glaube, da würde ich gar nicht so unterscheiden zwischen Mann und Frau, sondern einfach das gemeinschaftliche Interesse für das Thema wecken und was es auch für einen Mehrwert für die gesamte Gemeinschaft darstellen kann. Und dann wirklich auch die Fähigkeiten herausstellen, die die einzelnen Gemeindemitglieder haben und was es einfach auch bedeutet, wenn die Frauen die Familie auch miternähren können. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt, der die Frauen auch antreibt, wenn man ihnen sagt, sie können selbst ermöglichen, dass ihre Kinder zur Schule gehen, dass ihre Kinder nicht mit auf den Feldern arbeiten, dass sie vielleicht eine Selbstversorgung selbst herbeiführen können, indem sie eben auch Agrarfähigkeiten, landwirtschaftliche Fähigkeiten erlernen, die auch den heutigen Klimabedingungen entsprechen und mit denen sie wirksam werden können. Und dass sie dafür niemanden brauchen, sondern dass sie das mit ihren eigenen Händen machen können, wenn man ihnen die Infrastruktur dafür bereitstellt. Und ja, und ich glaube, dass wir es uns vielleicht jetzt auch komplizierter vorstellen, als es ist. Also weil der Wille, dass die Kinder eben Bildung erhalten und dass die Familie abgesichert ist und dass sie sich auch ein Leben in Eigenständigkeit und Würde ermöglichen können, das ist auf jeden Fall da. Und dann geht es eben darum, auch den Zugang dahin zu geben. Also wie kann das funktionieren, diese Vision, wie kann man sie umsetzen? Und ich war selbst in Malawi und habe ein Epizentrum besucht und hatte genau diese Frage auch gestellt. Das war ein ganz schöner Moment, wo mich singende Frauen begrüßt hatten und auch Männer dabei waren und dann natürlich auch sehr neugierig waren und auch vorstellen wollten, was sie für einen Anteil in diesem Projekt haben. Und dann habe ich einen dieser Männer gefragt, ja, wie ist das jetzt eigentlich, wenn du deine Frauen hier so siehst auf dem Feld und so selbstständig und sie tanzen und singen und lachen und bauen an dabei und tragen einen großen Teil zu der Familie bei, wie sie sich entwickeln können. Und der Mann lachte und tanzte und sagt, naja, wie soll es sein? Du siehst mich doch hier lachen und tanzen. Also ich habe etwas sehr Positives empfunden, auch im Bewusstsein des Mannes, dass er jetzt nicht mehr die Bürde alleine trägt, sondern sie das gemeinschaftlich angehen und anpacken und große Erfolge damit haben.
Wie bist du denn eigentlich auf das Hungerprojekt aufmerksam geworden? Wie kam das, dass du dich engagiert hast?
Ich bin ja letzten Endes ein Mädchen der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe mal Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert. Also ich bin im Grunde genommen diplomierte Regionalwissenschaftlerin und bin dann auch in der Auslandshilfe vom Arbeiter-Samariter-Bund gestartet nach der Uni. ja, und habe letzten Endes so, nachdem ich mich auch wieder stärker in meine Selbstständigkeit begeben habe und meine eigene kleine Organisation gegründet, fehlte mir einfach wieder so dieser Link zur Welt, also zu, genau, zu Lateinamerika, zu Afrika, zu meinem Herzen. Und bin dann ganz durch Zufall darauf gestoßen, dass das Hungerprojekt ein Vorstandsmitglied sucht. Und fand die Idee ganz reizvoll, da ich auch lange Zeit immer als Hauptamtliche mit einem ehrenamtlichen Vorstand zusammengearbeitet hatte, im europäischen Netzwerk vom Arbeiter-Samariter-Bund. Ja, fand die Idee ganz interessant. Wie ist das eigentlich mal, in einem ehrenamtlichen Vorstand zu sitzen, als junge Frau, weil ich tatsächlich auch immer mit vielen älteren Herren zu tun hatte in solchen Konstellationen. Ja, und mir liegt das einfach am Herzen. Ich fühle mich einfach sehr stark mit der Thematik verbunden und das liegt an unterschiedlichen Bausteinen. Also ein Baustein war, dass ich als Jugendliche mal einen Bericht gesehen hatte, UERES, Kinder des Lichts hieß das. Das war eine Brasilianerin, die damals in der Zeit, als die Straßenkinder beseitigt wurden von der Polizei in Rio, also tatsächlich beseitigt, weil sie eben das Straßenbild für die Schönen und Reichen beschmutzten, in Anführungsstrichen, sich dann dafür einsetzte, dass Straßenkinder entsprechend Standorte bekommen, um da Anlaufpunkte zu haben, ein bisschen zu Hause zu finden. Und das hat mich unglaublich berührt damals. Ich wusste irgendwie, ich möchte was Sinnvolles machen. Und damals war ich auch noch so naiv, dass ich dachte, und dafür gehe ich ganz weit weg, weil hier in Deutschland braucht man mich gar nicht. Und ja, und das war so das eine Herz in mir, das mir schon als Jugendliche eigentlich klar war, ich möchte jeden Tag aufstehen und was Sinnhaftes tun, was Sinnvolles tun. Und eben den Menschen helfen, die gar keinen Zugang haben, um überhaupt was in ihrem Leben zu verändern. Und das habe ich in Deutschland nicht gesehen, aber eben in Afrika und Lateinamerika gesehen. Während meines Studiums war ich unter anderem in Nicaragua und hatte eine unglaublich berührende Begegnung. Ich war da mit einer Freundin und dem Rucksack unterwegs. Wir sind sehr spartanisch gereist. Und haben in einem kleinen, wie so, man würde sagen, vielleicht Imbiss oder so gesessen und hatten einen ganz einfachen Reis gegessen. Und es kamen Kinder zu uns und fragten uns, ob sie die letzten Reiskörner von unserem Teller denn haben dürften. Und das war für mich sehr einschneidend, dieses Erlebnis auch. Also ich kam immer wieder in Berührung auf meinen Reisen und auch im Studium oder auch, wie gesagt, schon als Jugendliche mit wirklich essentiellen Situationen, also wo ich erlebt habe, dass Menschen in existenziellen Situationen waren, die wir uns hier in unserem täglichen Leben überhaupt nicht denken können. Ja, genau. Und das war für mich immer sehr berührend. Und ich wollte einfach was zurückgeben von dem, was ich jeden Tag an Glück lebe. Das war für mich ja einfach immer schon klar. Und das Hungerprojekt hat einen einfach einzigartigen Ansatz, weil es eben darauf geht, die Menschen zu stärken und
also im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe? Oder
ja, das würde man, das sagen ja eigentlich alle, fast alle guten NGOs und Organisationen sagen ja, sie betreiben Hilfe zur Selbsthilfe. Aber ich fand trotzdem diesen Ansatz einzigartig, wie Menschen mobilisiert werden, ihr eigenes Epizentrum, also Gemeindehaus zu bauen, vorher dann wirklich komplett einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was sie für eine Stärke haben, dass sie nicht darauf warten müssen, dass irgendjemand ihnen hilft, sondern sie das selbst in die Hand nehmen können, dass sie selbst bestimmen, was sie brauchen und ihnen nicht irgendjemand von extern erzählt, was sie brauchen könnten, sondern
das aber was macht aus so ihr denn da Kraft anders? Das mit dem Epizentrum ist ja eure Idee, nicht der Leute. Also ihr sagt denen ja auch, was sie machen können.
Ja, also im Grunde genommen das Epizentrum, wie es dann letzten Endes ausgestaltet ist, das ist nicht unsere Idee, sondern natürlich zeigen wir ihnen Best Practices, die gut funktionieren und wo wir auch schon Erfahrungen gesammelt haben mit anderen Menschen und was sie für ihre Gemeinde entschieden haben, was gut funktioniert, aber ob sie nun wirklich ein Geburtenzentrum oder eine Gesundheitsstation in dem Sinne brauchen oder Es gibt auch ganz unterschiedliche Ergebnisse bei solchen Epizentren. Das heißt, ein Epizentrum zum Beispiel, also selbst in Malawi, also das, davon kann ich jetzt halt gut sprechen, weil da war ich ja selbst vor Ort, gibt es Epizentren, die halt ein paar Kilometer auseinander liegen, entfernt liegen, die komplett unterschiedlich aussehen. Das eine hat zum Beispiel einen medizinischen Versorgungsbunker oder Kühlraum, sagen wir es mal so, der Medikamente lagert für HIV- und AIDS-Erkrankte, wo die dann entsprechend auch ihren Medikamentenzugang haben, weil das Krankenhaus einfach so weit entfernt liegt, dass sie sonst nicht entsprechend
versorgt werden,
versorgt werden könnten, die sie dann selber anreichern, wo sie sagen, ja, das brauchen wir. Und
ihr habt Partner quasi, mit denen ihr arbeitet. Also ihr habt auch Stiftungen und Förderer mit im Boot, auch das Bundesentwicklungsministerium. Wie unterstützen die euch? Geben die euch Geld oder sorgen die für Infrastruktur? Wie ist da die Zusammenarbeit?
Ja, also es gibt ja immer Fördermitteltöpfe, auf die man sich bewerben kann. Und da gibt es dann schon so grobe Ausrichtungen, thematische Ausrichtungen. Und dann schaut man eben, ob entsprechende die Projektideen, die sowieso in einer Gemeinde vorherrschen, auf diese Fördermittel passen. Und dann schreiben die Kolleginnen und Kollegen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Epizentren oder Gemeinden die Projekte nochmal entsprechend aus. Wir sind letzten Endes auch noch so ein bisschen im Brainstorming, um das dann letzten Endes zu finalisieren und reichen das dann ein. Und wir, das BMZ, gibt dann sozusagen 75% der Fördermittel für das Gesamtprojekt, stellen die zur Verfügung. Und wir müssen 25% der Mittel als Eigenmittel selber aufbringen. Genau. Und was aber immer der Fall ist, und das ist letzten Endes auch noch so ein bisschen die Krux, an der wir noch feilen müssen und arbeiten müssen, ist, dass wir die Verantwortlichen sind, wenn es um die finanzielle Seite geht. Das heißt, dass die in den Programmländern die Projekte durchgeführt werden, aber wir immer Ansprechpartner sind für die Drittmittelgeber, damit einfach gewährleistet wird, dass sie einen Ansprechpartner haben, der dann auch die ganze finanzielle Abwicklung ja gut und eins zu eins mit denen absprechen kann.
Nun sind wir jetzt in einem besonderen Jahr. Die ganze Welt, auch die westliche Welt, ist ins Straucheln geraten wegen der Pandemie. Wie sieht es denn aus mit dem Spendenaufkommen in diesem Jahr? Hat sich da was, wie wirkt sich das bei euch aus?
Ja, also zurzeit sind unsere Kollegin in München, sitzt ja das deutsche Hungerprojektteam in Kurzarbeit tatsächlich und nicht, weil wir so wenig zu tun hätten. Also wenn es danach ginge, könnten wir, glaube ich, noch einstellen, sondern weil wir einfach an einem so enormen Spendeneinbruch leiden, dass wir nicht entscheiden wollten, jetzt ad hoc, welche Projekte wir überhaupt weiterführen können oder auch in irgendeiner Form jetzt erstmal ein Zeitgewinn. Das ist eine große Belastung. Das ist, zumal sie einfach damit einhergeht, das hattest du ja mit dem O-Ton ganz am Anfang schon mal eingespielt, zum Beispiel das Welternährungsprogramm von der UN davon ausgeht, dass diese Corona-Einflüsse dazu führen, dass der akute Hunger nochmal um mehr als 130 Millionen Menschen steigt. Also das heißt, dass dieses Jahr davon ausgegangen wird, dass von 135 Millionen auf 265 Millionen Menschen ein Anstieg erfolgen wird, wo es nicht nur um schwere Unterernährung, sondern einfach um die absolute Hungersnot gehen wird. Das heißt, diese Maßnahmen, die wir jetzt auch vor Ort durchführen, auch im Sinne von Covid-Maßnahmen, sind essentiell, damit eben der akute Hunger in irgendeiner Form noch, wenn man überhaupt sagen kann, dass man ihn bändigt oder im Griff behält, davon kann schon keine Rede mehr sein.
Aber wie kann sich denn das Hungerprojekt beim Thema Covid aktiv einbringen oder überlasst ihr das anderen Institutionen, was ich wie Ärzte ohne Grenzen oder das Rote Kreuz, das Internationale oder sowas? Oder könnt ihr in dem Kontext auch helfen? Mit eurem Projekt.
Ja, total. Also wir haben ja in jedem Epizentrum haben wir ja Kornkammern, das hatte ich ganz kurz angesprochen. Da ist es sozusagen so, dass die Bauern die Möglichkeit haben, sowohl Korn zur Anpflanzung, zum Anbau zu nutzen aus dieser Kornkammer, als auch dann nach der Ernte wieder Korn in diese Kornkammern zurückzuspielen und damit einfach auch einen Nahrungsmittelspeicher zu haben. Und die haben sich einfach total bewährt. Wenn es mal zu schlechten Ernteperioden kommt oder durch Hochwasser, gab es dann auch schon mal ganz starke Ernteausfälle, wo die Leute ganz schnell auf Reis switchen mussten und so, dann konnten die eben auf ihre Nahrungsmittelspeicher zurückgreifen, die sie angelegt haben. Also wir knüpfen ja immer an den Strategien an, die wir ohnehin schon haben. Und es ist so, dass wir tatsächlich mit unseren Aktivitäten in 13 Programmländern 14.000 Dörfer und 16 Millionen Menschen insgesamt erreichen. Und die wollen wir natürlich auch erreichen im Sinne der Covid-Maßnahmen. Das heißt, überhaupt ein Bewusstsein und ein Verständnis dafür, wie kann ich meine Gesundheit schützen. Ja, Hände waschen, Distanz.
Das
Maske
macht ihr
tragen.
Dann auch und eure machen, Partner vor Ort.
Genau, also wir haben zum Beispiel in Afrika 800.000 Freiwillige, wir gehen immer über Schneeballsysteme, wie sich die Menschen gegenseitig stärken, die dann entsprechend da vor Ort die Informationen durch Megafon, Lautsprechersysteme, durch Radio verbreiten, ja, aber auch natürlich in Gesprächen, die dazu beitragen, dass so kleine Handwaschstationen an Gemeindeplätzen angebracht werden, wo die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Hände zu waschen. Es ist ja jetzt nicht immer selbstverständlich, dass man, so wie bei uns, einfach den Wasserhahn aufdreht und dann schön Seife hat. Genau, dass auch die Menschen an Seife und entsprechend Hygiene, Zugang zu Hygienemaßnahmen haben. Dass sie identifizieren, ob irgendjemand Symptome hat in der Gemeinde, der dann isoliert werden muss. Das sind erstmal nur so diese Bewusstseinsmaßnahmen. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass keine Fehlinformationen verbreitet werden, dass man das halt mitbekommt, dass nicht stigmatisiert wird, also keine Schuld zugewiesen wird. Das passiert doch schon mal ganz gerne. Und dass natürlich, wie bei uns haben wir das ja auch festgestellt, dass die Gewalt jetzt auch nicht eskaliert. Also wenn man in so schwierigen Situationen ist, natürlich ist Gewalt dann immer auch ein Thema, wo man vorbeugen muss, wo man entsprechend genau hingucken muss. Und das passiert alles über Schneeballsysteme von Freiwilligen, wo die Menschen vor Ort selbst einmal diese Informationen erhalten haben und die dann weiterreichen.
Ihr macht ja Projekte in verschiedenen Regionen. Ja, ihr seid in Afrika unterwegs, in Südamerika, Lateinamerika, Indien. Das sind ja doch sehr kulturell auch unterschiedliche Regionen. Sind denn die Probleme immer dieselben oder gibt es länderspezifische Faktoren, wo du sagst, dass das Leben der Menschen vor Ort besonders erschwert?
Ja, also es ist, also ich glaube, so die Basisschwierigkeiten, dass die Menschen eben Zugang haben zu zum Beispiel Kleinkreditprogrammen, wo sie entsprechend auch dann mit ermöglichen, in die Selbstständigkeit zu kommen. Oder eben von den Kornspeichern hatte ich gesprochen, sowie dann auch die gesundheitliche Grundversorgung, das ist, glaube ich, sehr ähnlich. Aber dann gibt es natürlich einfach auch Schwerpunkte, die unterschiedlich gesetzt werden. Und
kannst du da mal ein Beispiel machen?
Genau. Ein Schwerpunkt, den wir zum Beispiel in Afrika haben, ist dieses WASH, also Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene. Und das wird auch von Freiwilligen gepusht, die dann darüber informieren. Und das wird jetzt natürlich auch besonders wichtig, dass da eine Information stattfindet. In Indien der Schwerpunkt mit den Frauenabgeordneten. Das ist natürlich einfach auch nochmal ein ganz anderer Ansatz als das, was wir in den afrikanischen Ländern fördern. Wobei eine Stimme in der Politik zu haben ja auch was sehr Grundsätzliches ist. Aber wo es dann halt einfach nochmal darum geht, okay, in Afrika eher so auf der Gemeindeebene zu schauen, wie haben die Frauen dort die Stimme, wie können sie als Gemeinde auch ihre Ansprüche gegenüber dem Staat geltend machen und in Indien eben mit diesen Frauenabgeordneten das zu stärken. Es gibt sicher in Bangladesch gerade nochmal eine ganz besondere Not, wo die Versorgung einfach grundsätzlich auf die wohltätigen Dienste fällt. Und
gerade bei Bangladesch denke ich immer gleich an die Textilindustrie. Macht dieser Faktor was aus für die Situation der Menschen dort oder ist es nur einer von vielen Faktoren?
Also jetzt bewege ich mich, glaube ich, was mein Expertenwissen betrifft, in so einer Grauzone. Also ich beschäftige mich total stark mit Prozessketten und die, wie die Einfluss nehmen letzten Endes auch auf die Entwicklung der Menschen vor Ort, also Prozessketten unserer Industrie. Mhm. Und bin auch absolut der Meinung, dass wir großes Unrecht damit tun, wenn wir billig Klamotten einkaufen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht mein erstes Kompetenzfeld, über das ich jetzt wirklich eine gute Expertise hätte, um darüber zu sprechen.
Was ich zum Beispiel assoziiere mit Problemen während der Corona-Zeit in Bangladesch, das ging relativ groß durch die Medien, als wir beim, in Anführungszeichen, ersten Lockdown waren oder beim Lockdown im Frühjahr, dass halt dann plötzlich große westliche Unternehmen, die dort Milliarden quasi Aufträge nach Bangladesch geben und da produziert wird, die dann erstmal gesagt haben, ey, sorry, ist Corona, wir zahlen jetzt erstmal nicht. Mhm. Und dass dort ganz viele Leute, die ganz wenig verdienen, dann da auf ihren Löhnen saßen. Bangladesch hat aber schon produziert und saß dann da auf Kollektionen.
Finde ich sehr spannend. Ich würde niemals sagen, dass das nicht ins Gewicht fällt. Also ich würde sagen, dass unsere gesamte Kleidungsindustrie immer schon sehr stark ins Gewicht gefallen ist, was die Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort betrifft. Und ich glaube, dass es halt einfach gerade auch an diesem Punkt wichtig ist, die Menschen zu stärken darin, was ihnen zusteht. Mhm. Und dass wir uns auch dafür stark machen, dass auch entsprechend die Regierungen vor Ort Maßnahmen ergreifen, dass eben so eine Ausbeutung nicht mehr stattfinden kann. Also das zum einen, ich glaube, da liegen ja unterschiedliche Verantwortungsebenen. Ja, einmal die Verantwortungsebene der Kleidungsindustrie, die Verantwortungsebene des Konsumenten, also wir, die das Zeug kaufen, die Verantwortungsebene von den Staaten vor Ort, die das zulassen und die Verantwortungsebene von den Akteuren, die halt einfach in die prekäre Lage kommen, dort arbeiten zu müssen. Das sind so viele Ebenen, die da ineinander greifen. Und da ist definitiv, ob Corona hin oder her, es ist tragisch. Und zum Glück, kann man nur sagen, kommt da ja auch ein Umdenken beim Endverbraucher und somit auch ein Umdenken müssen bei den Unternehmen. Und es wird ja auch alles transparenter, das Leid. Das heißt, die können ja nicht mehr einfach nur so walten und schalten. Eine Tragik, die sich durchzieht, würde ich sagen, die wir unbedingt in Angriff nehmen müssen und ändern. Was das Hungerprojekt jetzt da speziell drin macht, da müsste ich recherchieren. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das Hungerprojekt nicht aktiv ist, weil wir auch Projekte fördern, wo Menschen in den Gemeinden lernen zu nähen, um für sich selbst zu nähen und das auch entsprechend veräußern zu können. Mhm. Aber ja, dass da, ich bin ja nur die Freiwillige, sagen wir mal so, die sich als Ehrenamt damit beschäftigen kann. Da haben wir ja viel kompetentere Menschen in unserer Geschäftsführung oder halt vor Ort bei unseren Kollegen und Kollegen, die könnten dir da sicher viel bessere Auskunft geben als ich.
Aber das führt mich schon zu meiner nächsten Frage. Also ihr lebt natürlich unter anderem auch von Spenden. Und wie kann man sich denn engagieren beim Hungerprojekt aktiv außerhalb von Geldspenden? Jetzt, wenn das jemand hört und sagt, und du bist ja auch jemand, der sich da ehrenamtlich engagiert. Wie könnte man mitmachen bei euch?
Ja, also der Vorstand des deutschen Hungerprojekts ist ehrenamtlich. Das heißt, dass wir mit unseren hauptamtlichen Kolleginnen zusammenarbeiten, sowohl was eben Strategien betrifft, Planung und tägliche Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen. Mhm. Da sind wir immer sehr offen, auch für unseren Vorstand auszuweiten mit tollen Menschen, die kreative Ideen haben und einfach leidenschaftlich von dem Thema ergriffen sind. Wir haben aber auch ganz viele ehrenamtlich freiwillige Helfer und Helferinnen, die uns tatsächlich auch sehr täglich unterstützen, denn unser gesamter Auftritt nach außen, also was Facebook, die Social Media Kanäle betrifft, das läuft eigentlich nur mit ehrenamtlicher Hilfe. Mhm. Also was für uns total wichtig ist, ist, dass ganz viel Geld vor Ort auch wirklich ankommt und wir nicht ein aufgeblasener bürokratischer Apparat sind, der unterhalten werden müssen hier, muss hier.
Riesenverwaltung.
Genau, und wir haben tolle hauptamtliche Mitarbeiter, aber wir versuchen auch ganz viel einfach ehrenamtlich zu gestalten und da ist jeder willkommen, der sagt, ich möchte das Hungerprojekt in...
Aber was könnte man denn da machen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich da einsetzen, was kann ich konkret machen?
Ja, du könntest zum Beispiel, wenn du wolltest, einen Podcast für uns machen.
Und dann halt die Menschen darüber informieren.
Deine Nachbarin, was macht denn deine Nachbarin? Also was sie immer machen kann, ist zum Beispiel also das von ganz einfach in der E-Mail-Signatur, wenn ich E-Mails schreibe, sagen, guckt mal, das Hungerprojekt macht tolle Arbeit, schaut doch mal auf die Webseite. Das wäre so das Leichteste, cool, was man machen könnte. Einfach Stimme sein, ja. Oder wenn man mal dem Hungerprojekt folgt auf den Social-Media-Kanälen, mal schauen, ach, das ist wirklich ein Projekt, ein Herzensprojekt, das teile ich jetzt. Da möchte ich, dass andere Menschen davon auch erfahren. Ich glaube, das ist
also so als Multiplikator sozusagen.
Ja, genau. Die Stimme für das Hungerprojekt sein. Wir arbeiten mit ganz vielen tollen, interessanterweise sind es im Moment nur Frauen, aber die zum Beispiel auch Marketing studiert haben oder irgendwie selbst begeistert Texte schreiben oder gerne irgendwas designen, so kleine Grafiken designen. Die machen das alles freiwillig für uns.
Also es geht auch um Sichtbarkeit, ne? In dem Fall.
Es geht vor allem um Sichtbarkeit, ja. Weil ich glaube, dass ein großer Struggle von das Hungerprojekt einfach auch ist, diesen Digitalisierungsfaktor jetzt auch nochmal stärker mitzugestalten. Also dass wir auch auf unterschiedlichen Kanälen wirklich sagen, was wir für eine gute Arbeit machen. Und
du hast ja auch selbst in den Social-Media-Kanälen eine Aktion gestartet, Taschen zu verkaufen.
Ja, also wir haben lange darüber nachgedacht, weil natürlich strugglen die Menschen hier auch vor Ort und wir wollen das überhaupt nicht unterbewerten sozusagen. Ja, also wir wollen auf Augenhöhe zeigen, dass sowohl hier Menschen leiden unter der Corona-Pandemie als auch dort vor Ort. Natürlich ist das Leiden, hat einfach nochmal eine andere Dimension. Also weil es da vor Ort wirklich um Verhungern, um Existenz geht. Existenz im Sinne von Überleben, wie können wir damit umgehen? Wir wollen ja auch niemandem irgendwie ein schlechtes Gewissen machen oder also nicht in seinem eigenen Leid hier vor Ort ernst nehmen. Die Idee war eben zu sagen, okay, du schaffst Platz, wir schaffen Zukunft. Das war so der Kampagnentitel und haben damit aufgerufen, dass die Leute zum Beispiel ihre Handtasche, die sie nicht mehr brauchen, die im Schrank liegt, oder die ihnen vielleicht auch besonders am Herzen liegt und die sie dafür hergeben möchten, verkaufen können und den Erlös an das Hungerprojekt spenden. Ja, und dann kann das ausgeweitet werden. Ja, andere Leute haben dann gesagt, ich habe keine Tasche, aber ich möchte gern meinen Mantel verkaufen, versteigern.
Ich dachte, du sagst meinen Mann.
Ja, mein Mann. Ja, soweit war es noch nicht, aber wer weiß, was alles noch kommen kann. Man weiß es nicht. Und bin gespannt auf den Erlös dann, genau, der dann gespendet wird, je nach Mann. Ja, und das versuchen wir. Und dann versuchen wir auch, dass vielleicht kleine oder sagen wir mal die Leute, die jetzt Nutznießen, ja, also die jetzt über online halt auch Sachen verkaufen, dass sie vielleicht mal ein Produkt, den sie verkaufen, im Sinne des Hungerprojektes verkaufen und uns den Erlös dann spenden. Also auch da gerne Aufruf für alle, die uns unterstützen wollen, die sind vielleicht Designer oder haben einen guten Online-Shop, einen guten Online-Verkauf und haben sich gedacht, so ja, ich möchte gerne ein Produkt für das Hungerprojekt verkaufen. Wir sind sehr dankbar über alles.
Wir werden auf jeden Fall alle Informationen rund um das Hungerprojekt, eure Social-Media-Kanäle und vielleicht auch irgendwie ein Spendenkonto gern hier in die Shownotes packen, damit die Leute einen kurzen Weg zu euch haben.
Ja, sehr gerne.
Liebe Stefanie, ich sage herzlichen Dank. Danke für dein Engagement, was du auch für andere tust und da viel private Zeit auch investierst. Und ich wünsche euch viel Erfolg und vielleicht noch einen Schwung Spenden in der Vorweihnachtszeit, die euch vielleicht jetzt im Laufe des Jahres entgangen sind.
Ja, super. Danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Das war Corona-Zeit, ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.